Am Tag des Unsinns sprechen wir natürlich auch, welch Wunder, über den VAR, die Handspielregel. Aber vor allem ordnen wir das 1:1 der deutschen Nationalmannschaft in Ungarn zum Abschluss des Länderspieljahres 2024 ein. Und wir küren auch Gewinner und Verlierer dieses Länderspieljahres.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Heute mit Malte Asmus und mit einem, das darf ich glaube ich sagen, Sportjournalismus-Urgestein. Er hat für Eurosport, den Kicker, den Sportinformationsdienst SID gearbeitet und 1990 die deutsche Nationalmannschaft in Rom gegen Argentinien live zum WM-Titel kommentiert. Hallo Werner Johannes Müller, schön, dass du da bist.
Hallo Malte, danke für die Einladung, freue mich.
Sehr gerne.
Kleine Premiere, ne?
Genau. Ist das dein erster Podcast, den du machst?
Das ist mein erster, ja, weil du weißt ja, ich bin ja im verdienten Ruhestand und mach die ganzen Geschichten eigentlich nur noch aus Passion.
Aus Spaß an der Freude. Jetzt habe ich eingangs gesagt, WM-Finale 1990 hast du kommentiert. Ja. Jetzt werden viele, gerade die Jüngeren vielleicht, die von YouTube die Ausschnitte kennen, sagen, Gerd Hobenbauer war doch der Kommentator. Wieso erzählt der Asmus da jetzt wieder irgendwas? Das stimmt doch gar nicht. Du hast für Eurosport damals parallel kommentiert.
Ja, ja.
Aber ärgert dich das manchmal, dass mit dem WM-Finale bei den meisten Leuten immer so die Stimme von Rubi präsent ist und leider nicht deine?
Nein, überhaupt gar nicht. Also da bin ich ganz, ganz offen und ehrlich. Überhaupt nicht. Rubi ist ein guter Freund von mir. Er war immer ein Top-Kollege. Und wir sind tatsächlich damals im Olympico nebeneinander gesessen auf der Tribüne, als dann Deutschland wirklich Weltmeister wurde. Unfassbar. So lange her, 34 Jahre jetzt. Das ist unglaublich. Was für eine lange Zeit. Ne?
Aber trotzdem Erinnerung immer noch präsent bei mir damals als, wie alt war ich da, 13 glaube ich, und habe das geguckt.
Jungfuchs,
natürlich.
Jungfuchs.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so und du eben direkt vor Ort. Vor allem auch nicht alleine, nicht nur neben Rubi, sondern auch mit einem sehr prominenten Experten damals an deiner Seite, Hansi Müller.
Ja, genau, mit Hansi haben wir die ganze WM gemacht und auch das Endspiel. War ein großer Spaß und wirklich ein Abenteuer, dieser Sommer in Italien, in der Stade Italiana.
Si.
Und ein Sieg und ein Weltmeistertitel noch.
Absolut.
Obendrauf. Ja.
Und es gab im Finale auch noch einen fragwürdigen Elfmeter. Damit kennst du dich also aus. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zum fragwürdigen Elfmeter des gestrigen Abends. Aber damals die Szene.
Wie war gestern, ja.
Ja, aber erstmal nochmal 1990 die Szene. Sensini gegen Völler. Da gab es ja den Elfmeter dann für. Andi Bremer hat ihn verwandelt. Alles versank in Jubel. Völler hat später gesagt, mit VAR hätte es diesen Elfmeter wahrscheinlich nicht gegeben. Wie hast du den damals von der Tribüne aus gesehen und kommentiert? Hattest du da auch Zweifel angemeldet oder war die deutsche Brille da so, dass du gesagt hast, oh Gott sei Dank, Elfmeter in diesem Spiel?
Nee, eine deutsche Brille, Malte, habe ich nie getragen. Das war nicht mein Stil damals und auch jetzt nicht. Und ich habe wirklich große Zweifel an diesem Elfmeter gehabt, den der Rudi da in einer ganz, ganz bestechenden, schlauen Art, wie er immer war, eigentlich gezogen hat, wie man heute sagt. Ne? Und ein bisschen hat es natürlich schon erinnert an Hölzenbein 74, du erinnerst dich.
Ja.
Also es hatte schon, der Franz hätte damals wahrscheinlich gesagt, ja, ist schon gut. Ein kleines Geschmäckle, ist doch wurscht. Es war ja auch wurscht dann. Und der Rudi hat ihn ja nicht zurückgegeben.
Und vor allen Dingen, es hat ja auch dann am Ende relativ wenig Proteste gegeben. Ich glaube, selbst auf argentinischer Seite wurde das dann relativ schnell auch hingenommen und ad acta gelegt.
Die kennen sowas, die Jungs, die Gauchos. Die werden durch sowas nicht überrascht.
4 Jahre vorher in Mexiko, da so ein kleines Handspiel gab es da.
Ja, ja. Da war ich übrigens auch im Azteca-Stadion. Unglaubliches Spiel, unglaubliche Atmosphäre, werde ich nie vergessen.
Also du kennst dich mit fragwürdigen Elfmetern aus, du kennst dich mit Handspielen aus, dann hast du gestern natürlich auch das Handspiel der Deutschen, Robin Koch, da gesehen, Elfmeter für Ungarn, Handelfmeter,
hätte
es auch nicht gegeben.
Komplett lächerlich und ärgerlich, wirklich ärgerlich, weil ich hätte der Truppe und Nailman, wie ich ihn ja immer nenne, du weißt es Nailman, unser neuer Bundestrainer mit dem schicken Modegeschmack, der hätte das verdient gehabt, diesen persönlichen guten Abschluss eines wirklich guten Jahres. Aber wie gesagt, it's football.
Jetzt drängt sich ja unweigerlich dieser Vergleich zum EM-Viertelfinale gegen Spanien auf, das Handspiel von Cucurella. Ja. Siehst du da auch parallel, also gut, es war Handspiel, es gab beim einen keinen Elfmeter, jetzt gab es Elfmeter, aber ich würde sagen, bei Koch, der hat sich auch noch weggedreht und den Arm noch versucht anzulegen. Cucurella, da ging ja der Arm eigentlich nur raus.
Ja, normalerweise müsstest du sagen, wir brauchen mal eine Flasche mit einem Genie, wo die Leute sich wirklich unsichtbar machen können, wenn ein Ball auf sie zufliegt. Der Ball von Musiala bei Cucurella natürlich entscheidend. Es hat uns vermutlich, gut, es war nur das Viertelfinale, nicht vergessen, war nur Viertelfinale und Spanien war immer noch ein ganz, ganz starker Gegner, aber es war natürlich ganz vorentscheidend und auch gestern, die führen 1-0, nicht verdient, würde ich sagen, nicht verdient. Weil das Spiel war wirklich 20 Watt. Ne? Sorry, wenn ich so hart bin. Aber der Elfer passt wieder mal in diese ganze Geisterbahn von Entscheidungen in diesem Jahr. Und war natürlich nie einer. Und der Robin Koch tut mir leid, weil das hätte es nicht gebraucht. Ne?
Nee, definitiv nicht. Jetzt hast du ja auch in deiner Karriere auch für RTL Samstagnacht gearbeitet. Kennst dich also mit Unsinn in Anführungsstrichen aus. Wie unsinnig ist denn der VAR aus deiner Sicht insgesamt?
Ich bin da gespalten. Also ich bin normalerweise, wie ich ja dir gesagt habe, immer dafür fair zu sein. Und die Fairness soll über allem sein. Und damit auch die Gerechtigkeit. Ne? Und der VAR hat bei vielen Situationen für gute Entscheidungen und die richtigen Entscheidungen gesorgt. Aber was da mittlerweile draus geworden ist, ich meine, der Kölner Keller ist ja mittlerweile prominenter als das Casino von Monte Carlo, wenn du das so willst. Ja. Und was sie dort alles treiben. Und sie übertreiben es natürlich, ne? Weil wir wissen ja, der VAR soll eigentlich nur kommen bei einer krassen Fehlentscheidung. Und viel zu oft ist das nur, ich hole mal den Schiedsrichter raus, dann soll der da mal was machen. Für die Schiedsrichter natürlich ganz schlecht, weil ihre Autorität wird dadurch gewiss nicht größer.
Dann gucken wir mal ein bisschen genauer auf dieses Spiel.
Ja, ich wollte dir noch, wenn du erlaubst.
Aber klar.
Ja. Ich wollte dir noch dieses, weil du hast mich ja gebeten, das mitzubringen. Und for the good times. Hier ist das Foto von Hansi Müller und mir, beim Endspiel, kurz vor dem Endspiel im Hotel noch.
Ich sag mal so,
der schöne Hansi und der hässliche Müller.
Ja, ich würde mal sagen, zwei schöne junge Männer, vor allen Dingen bei dir, im Gegensatz zu mir, du hast immer noch volles Haar.
Ja, das stimmt. Das verdanke ich aber meinem Vater.
Ja, ich verdanke meinem Vater genau das hier, aber gut. Sonst verdanke ich ihm eine ganze Menge auch Positives. Ja, das muss zu diesem Zeitpunkt auch mal gesagt werden.
Das nehme ich doch an. Ne? Nee, da kann ich mich nicht beschweren, da bin ich bevorteilt von der Natur. Und ich kann dir erzählen, ich habe ja ein sehr enges Verhältnis mit Franz Beckenbauer gehabt. Und die ganzen letzten Jahre, wenn wir uns getroffen haben, war immer zuerst, was ist mit deinen Haaren? Du hast ja, sag mal, was ist das denn? Wenn ich dusche, ich habe die ganze Dusche voller Haare. Franz war unglücklich drüber. Und man könnte sagen, ein bisschen neidisch.
Ja, gut. Dafür hat er einen Weltmeistertitel und du nicht.
Wollte ich gerade sagen, da hast du recht, ja. Und Fußballspielen konnte auch 400 Mal besser als du und ich.
Definitiv, also ich sowieso. Nee, dann gucken wir mal auf das Spiel genauer hin.
Das Thema des Tages.
Ja, dieses 1:1 gegen Ungarn, das auf die 7:0-Gala gegen Bosnien-Herzegowina vom Samstag folgte. Ja, was nimmst du mit aus diesem Last-Minute-1:1? Du hast schon gesagt, Ergebnis, ja, vielleicht gerecht, die Führung der Deutschen eher ungerecht. Also ein Spiel, was jetzt nicht dem entsprach, was wir vielleicht nach Samstag alle erhofft, erwünscht hatten.
Ja, man sollte ein bisschen Wir haben jetzt kein Phrasenschwein hier, deswegen sage ich jetzt nicht.
Ich habe da im Regal einen stehen, aber das wird nicht gefüllt.
Wäre kein Problem gewesen. Was war mein Eindruck gestern? Ich war sehr gespannt auf das Spiel, weil ich den ganzen Matchplan und eigentlich auch den Stil von Nagelsmann die letzte Zeit sehr, sehr gut fand. Jeder hat voll Einsatz zu bringen. Wir spielen Vollgasfußball. Und er war sich, und das hat mich doch ein bisschen erstaunt, vor dem Spiel bei der Pressekonferenz so ziemlich sicher, dass er das System auch jetzt hier auf das B-Team so übertragen kann, dass die spielen wie das A-Team. Also so wie die 7-0er aus Bosnien. Mhm. Und das ging natürlich komplett gestern in die Hose. Die waren nervös, es waren sofort Fehlpässe am Anfang, die keine Sicherheit gegeben haben. Und du hast daran gesehen, dass diese Mannschaft, die jetzt auf einem guten Weg ist, aber immer noch wirklich Sicherheit braucht, Sicherheit im Spiel. Und da war gestern über weite Strecken nichts zu sehen.
Das änderte sich erst, als dann eben die etablierten Kräfte reinkamen, als Wirtz, Musiala, Havertz. Ne?
Die drei Tenöre, wie der Christoph Knäher, mein sehr geschätzter Kollege von der Süddeutschen, so toll geschrieben hat, die drei Tenöre, die kamen dann rein. Wurde ein bisschen besser, aber es war dann auch nicht so toll. Also Musiala war gestern nicht super, sage ich mal. Von daher, gut, ging auch nichts. Es war also nicht die erhoffte Raketenzündung jetzt gleich zum Sieg gegen Ungarn. Die Ungarn wurden von Spielminute zu Spielminute im Gegenteil immer besser. Ja. 2 Jahre zu Hause nicht verloren, darf man nicht vergessen. Es gab keinen Grund, überheblich zu sein vor diesem Spiel.
Nun war ja die Personalentscheidung von Nagelsmann auch kein, oder resultierte nicht aus Überheblichkeit, sondern war ja auch der Notwendigkeit geschuldet, jetzt einmal zu experimentieren. Und wann kann er experimentieren, wenn jetzt nicht in so einem Spiel, wo eben es auch um nichts mehr geht? Und vor allen Dingen musste er das ja auch mit Rücksicht auf die Bundesliga-Vereine und die abstellenden Vereine machen, dass er jetzt die Spieler angesichts dieses doch sehr, sehr engen Spielplans, der ja bis Weihnachten jetzt auch noch kommt. Wir haben ja schon nächste Woche wieder Champions League nach der Bundesliga gleich wieder. Ja. Also es geht ja nahtlos weiter, dass er da die Spieler auch ein bisschen schont, ein bisschen dosiert. Von daher, also das Experiment musste ja irgendwo sein, aus Pragmatismus auch schon.
Ja. Aber wenn du es anschneidest, er hat natürlich gestern ein bisschen für die Bundesliga-Kollegen gedacht. Das fand ich gut, das ist auch in Ordnung. Was generell bei Nagelsmann allerdings auffällt, ist, ich nenne es mal eine neue Gnadenlosigkeit. Ja. Also er geht mit dem eisernen Besen über den Kader, über die Nominierungen, vor allem nach den beiden Riesenpleiten letztes Jahr, von dem Jahr, du erinnerst dich, 2-3 gegen die Türken, vollkommen von den Türken bei uns zu Hause in Berlin aufgemischt. Es war ein Heimspiel für die Türken und ein Katastrophenkick von uns. Und auch das 0-2 in Österreich war natürlich eine schallende Watschen, um im österreichischen Slang zu bleiben. Und ich glaube, das hat bei Nagelsmann, bei Nagelmann und bei Wagner, beim Sandro dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, gut, jetzt machen wir dasselbe wie Klinsmann 2006, der damals ja diesen berühmten Satz gesagt hat, als er zum DFB kam. Wir drehen jetzt jeden Stein um. Und das hat er gemacht. Und es hat damals bei Klinsmann super funktioniert, bis rein ins Sommermärchen. Die Parallele sehe ich jetzt auch ein bisschen bei Nagelsmann, dass er nimmt keine Gefangenen, er nimmt keine Rücksichten. Mats Hummels nicht bei der EM. Ich habe mich riesig aufgeregt bei mir auf Twitter, wo ich ja mit großem Spaß kommentiere und schreibe noch und poste. Habe das überhaupt nicht kapieren können und habe dann hinterher auch mit Kollegen telefoniert und wir waren uns alle einig, dass wenn ein Mats Hummels in diesem Spanien-Spiel, in diesem Viertelfinale noch im Abwehrzentrum gestanden hätte, der hätte den Kopfball gegen Merino zumindest versucht zu gewinnen. Und Rüdiger kauerte nach unten und blieb einfach 3 Meter weg. Und draußen waren da. Ne? Mhm.
Ja, wobei man da vielleicht auch sagen muss, Mats Hummels dann mit so fortschreitender Spielzeit, es war ja die 118., 119. Minute, glaube ich, ja, wenn ich mich da recht entsinne, ja, dass da vielleicht seinem Alter geschuldet dann vielleicht auch ein wenig die Kondition und vielleicht auch die geistige Frische ein bisschen abhanden gekommen wäre und er vielleicht dann auch in dem Moment nicht so geschaltet hat, weil Antonio Rüdiger ja eigentlich doch schon jemand der gehobeneren internationalen Klasse ist, sonst würde er ja auch bei Real Madrid nicht zu den Leistungsträgern gehören.
Malte, du bist da ein bisschen zu streng mit Mats, weil das war auch so ein, das hat mich auch aufgeregt, dauernd lesen zu müssen, ja, der ist ja so langsam, ja, und der kommt ja nicht mehr hinterher. Ich erinnere an die Grätsche, die er in der Champions League gemacht hat. Das machst du nicht, wenn du schon aus dem Lehnstuhl kommst. Mhm. Und wie gesagt, ich bin halt der Meinung, das hat uns, wenn man es ganz überspitzt sagt, den EM-Titel mitgekostet. Und das war meiner Ansicht nach ein Fehler von Nagelsmann, das nicht zu machen und die Abwehr nicht zu stärken, was das angeht. Ne? Mhm. Und wie gesagt, die Pressekonferenz hinterher war auch gewagt, wenn ich das sagen darf, wenn du mir die Chance gibst, das noch zu sagen.
Na klar.
Wie er die Kollegen da, sage ich mal so, ein bisschen angeblickt hat, so mit einem ziemlich messerscharfen, ungnädigen Blick und dann diesen Klassiker gesagt hat, jetzt wartest du 2 Jahre, bis du Weltmeister wirst. Er hat nicht gesagt, bis wir Weltmeister werden können, konjunktivistisch, sondern er hat gesagt, bis du Weltmeister wirst. Oh, das ist schon gewagt, junger Mann.
Jo. Aber dafür ist er ja bekannt, ein Rausser. Jetzt hat er es im Nachhinein ein bisschen relativiert, hat gesagt, jetzt gestern dann auch nochmal, wir wollen Weltmeister werden. Ich habe nicht gesagt, wir werden.
Das habe ich nie mehr gehört. Da war ich wahrscheinlich noch gelesen, schon. Ja. Da war ich wahrscheinlich schon in der Kiste.
Ja, ich glaube, auf der Pressekonferenz hat er es gesagt. Ich habe es gerade nochmal gelesen. Von daher, er hat es ein bisschen zurückgenommen, aber ich meine, es ehrt ihn ja auch, dass er dieses Ziel ausgibt und er Challenge weiß ja auch, dass er sich an dem Ziel messen lassen muss.
Ja, natürlich. Das ist mutig, ne? Aber wie gesagt, an Mut hat Nagelsmann noch nie gefehlt.
Das stimmt.
Erinnere dich an das Holzfällerhemd vom Jahr. Auf der USA-Reise in Hartford beim 3-1.
Man muss es tragen
mehr,
können.
Nie mehr getragen, dann ging er zum dezenten Schwarz über. Steht ihm besser.
Das muss ich zugeben, das stimmt. Das wäre auch eher meine Wahl gewesen. Ja. Ich habe auch was Schwarzes
Das überrascht mich nicht. Ich hoffe, du verzeihst mir mein gelben Sweater oder mein gelbes Hoodie. Wir haben ja gedacht, der Pitt hat dich ja ein bisschen hochgenommen. Letzte Woche wegen deinem Hoodie, den er für braun gehalten hat, der Wahnsinnige. Farbenwind. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mag's Pitt, meinem alten Freund und Kupferstecher und alten Kollegen, wir mochten uns ja immer sehr. Den mache ich heute augentechnisch ein bisschen leichter.
Es ist auch fast die Fever-Pitch-Farbe, aber auch nur fast.
Ja, fast, ja. Ich hoffe, er weiß das zu schätzen. Grüß ihn herzlich von mir.
Das mache ich auf jeden Fall. Er wird das Ganze sicherlich auch hören, beziehungsweise bei YouTube auch sehen. Wenn du sagst, Fehler von Nagelsmann bei der EM, würdest du dann auch sagen, dass in diesem aktuellen Kader, den er jetzt zusammengestellt hat, den er zum Teil ja auch zusammenstellen musste, weil eben einige dann ausgefallen sind, im Moment nicht fit sind und nicht einsatzfähig waren, hat er da auch Fehler gemacht? Gibt es da Spieler bei, die jetzt mit dabei waren, von denen du sagst, ja, waren jetzt dabei, aber bitte nicht wiederkommen?
Das ist ein bisschen schwierig. Also es war ja erstaunlich, dass er Julian Brandt wieder geholt hat nach einem Jahr. Nach einem ganzen Jahr. Und der hat gestern ja nicht unbedingt so performt, als dass er nochmal kommen müsste. Mhm. Also da bin ich sehr skeptisch, was das angeht. Und so wie ich Nagelsmann kenne, ist er ja sehr schnell beim Rasieren, ne? Also wer es nicht so bringt, wer ihn enttäuscht, wer nicht hundertprozentig auf dem Anschlag ist, den bringt er eigentlich nicht mehr. Und erinnert dich an Kevin Trapp, das ist eine komische Geschichte. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Es gibt da diese Expected Goals, was die Tore angeht. Es gibt aber auch die Entsprechung in den Torhüterparaden. Wer am besten, die besten und meisten gelungenen Paraden hat. Und du weißt es sicherlich auch, weil du liest ja auch viele Geschichten, was Daten auch angeht. Unser Bester in der Bundesliga ist Kevin Trapp. Kevin Trapp hat die besten Werte bei abgewehrten Bällen. Und der ist, meiner Meinung nach, ist der weg. Also da muss auch persönlich, denke ich mal, tippe ich mal, das ein oder andere vorgefallen sein. Und ich habe mich da so erinnert an das Spiel letztes Jahr, wo Nagelsmann Kevin Trapp im Tor damals, damit die Geschichte gegen Österreich nicht noch schlimmer wird, wirklich angewiesen hat, jetzt sich hinzulegen und auch verletzt zu machen. Also einen Verletzten zu mimen. Und das war der natürlich nicht. Und hinterher hat sich Trapp darüber beschwert, dass er so einen Schauspieler hat abgeben müssen, um da ein paar Minuten rauszuschinden für die Auswechslung oder so. Und ich glaube, dass das ein bisschen, das hat so die eine oder andere Teetasse zerschlagen zwischen den beiden.
Also er wollte ihn nicht.
Ja, Entschuldigung.
Und die Äußerungen jetzt haben ihm natürlich auch jetzt, nicht geholfen.
Ja. Nein, überhaupt gar nicht. Ja. Genauso wenig Leno. Ne? Ja. Also die beiden wären es meiner Ansicht nach, wären die kein Land mehr sehen bei Nagelsmann.
Wer glaubst du denn, wird jetzt Land sehen? Weil Nagelsmann jetzt auch gesagt hat, also für die März-Länderspiele, da wird er sich dann jetzt wohl festlegen auf einen festen Vertreter für Testing.
Ja, er soll mal sein altes Hoffenheim-Herz nicht mehr so laut schlagen lassen. Und meiner Meinung nach muss er sich absolut für Nübel entscheiden, weil das ist der Mann der Zukunft. Und ich habe mich gefreut gestern für ihn, für den Alex, dass er so super Paraden hatte. Das war zeitweise fast Neuer, was er da rausgefischt hat. Drei ganz große Situationen, da hätten die Ungarn schon früher zuschlagen können. Also ich würde mich absolut auf Nübel kaprizieren. Und ich habe das Interview mit Nagelsmann gestern noch gesehen bei Jochen Breyer im ZDF. Er hat ja den Namen jetzt nicht explizit genannt, aber wenn du zwischen den Zeilen oder zwischen den Worten hören konntest, läuft das natürlich meiner Ansicht nach auf Nübel hinaus. Mhm. Und das ist richtig. Das wäre richtig. Noch eine Ergänzung dazu, was Ter Stegen angeht. Ich glaube oder bin der Meinung, dass das mit Ter Stegen auf sich gesehen ganz schwierig wird. Also diese Verletzung, du weißt, ich war lange im Tennis-Zirkus unterwegs, als Chefreporter vom Kicker und mit Boris und Steffi. Und Steffi musste mit einer Patella-Sehne-Verletzung eigentlich ihre Karriere frühzeitig beenden. Und ich wünsche dem Ter Stegen alles Gute, aber das wird nicht leicht, zumal so ist, das habe ich auch gelesen, das war ja wohl die dritte Problematik. An diesem Knie mit dieser Patella-Sehne. Und das passierte ja alles fast ohne Gegnereinwirkung. Und ich möchte wirklich nächsten Sommer erstmal sehen, ob dieses Comeback wirklich gelingt. Mhm. Ich würde es ihm sehr, sehr wünschen, weil er ist wirklich ein Pechvogel der letzten Jahre. Und er ist ein neuer Opfer der letzten Jahre, obwohl er auch klasse war. Aber jetzt im Sommer, das wird ganz schwierig. Also wie gesagt, ich wiederhole mich und sage das auch wirklich frei raus. Ich würde auf Nübel setzen und das wäre, glaube ich, die gute Entscheidung. Für die anderen Guys.
Das ist so im Tor. Einer kann nur spielen und
du hast recht. Immer so.
Wenn wir da mal auf vergangene Torhüter-Duelle gucken, jetzt ist ja das Duell Baumann gegen Nübel offensichtlich recht friedlich. Nübel hat auch gesagt, wir haben eine gute Stimmung und sehr viel Spaß im Training. Du hast vorhin gesagt, WM 86 Mexiko. Ja. Da war das ja anders. Genau, Uli Stein und Toni Schumacher.
Tiefe Männerfreundschaft. Tiefe Männerfreundschaft.
Ja. Das war vom Hasspotenzial fast noch größer als Kahn und Lehmann 2006. Ja,
klar, ich meine, der Toni war ja noch drei Klassen aggressiver als alles, was hinterher kam. Ne? Hm. Aber es ist schon ein Schicksal dann für die Leute, die im Schatten stehen. Und wie gesagt, du hast es erwähnt, Torhüter, immer eine spezielle Spezies. Und die müssen viel leiden, trainieren wie die Tiere. Ne? Wenn du mal ein Training siehst von denen, von allen Torhütern, die auf großem Niveau halten, das ist nicht Ponyhof. Das ist echt, echt harte Arbeit im Vergleich zu vielen Feldspielern, die mal einen Schluck aus der Isotonik trinken könnten.
Was glaubst du oder was würdest du denn aus deiner Erfahrung und Einschätzung sagen? So ein friedlicher Konkurrenzkampf wie jetzt oder eben so ein doch beinhart ausgetragener wie 86? Was ist denn leistungsfördernder oder ist das komplett typenabhängig?
Also meiner Erfahrung nach ist es viel leistungsfördernder, wenn es eine ganz klare Ansage vom Trainer gibt. Das hat Franz so gemacht, das hat auch Jupp Derweil damals so gemacht. Ich weiß noch, 84 Italien EM-Titel gewonnen, 84 auch in Frankreich, da war es nicht so gut. Aber Franz hat die Ansage gemacht, siehe Uli Stein, der Suppenkasper, der Klassiker. Mhm. Ne? Tolle Beleidigung, Franz hat sich köstlich amüsiert. Gut, er hat auch Knorrreklame gemacht, ne? Also er konnte sich nicht beschweren. Aber ernsthaft gesagt, seriös gesagt, es ist immer besser, du gibst der Nummer 1, wirklich die Nummer 1, so wie es Neuer zehn Jahre jetzt gehabt hat. Alles andere ist nicht gut, weil irgendwann mal drehen die durch und machen Fehler. Auch Ter Stegen hat ja in manchen Spielen völlig unverständliche Böcke gebaut. Mhm. Und das war sicherlich nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil er keine Sicherheit hatte vom Trainer. Und ich hoffe, dass Nagelsmann das nicht erst im Juni, Juli oder im Viertelfinale im März oder dann beim Final Four der Nations League macht und tut, sondern dass er das jetzt auch so schnell macht, wie er es vor einem Jahr gemacht hat oder im Februar dieses Jahres, als er für totale Klarheit gesorgt hat, was den Kader und was die Rollenverteilung angeht. Eine klare Rollenverteilung ist immer gut. Ist genauso, wenn du deinem Sohn sagst, du pass mal auf, Junge, du musst heute das Geschirr spülen. Ja, dann muss er es halt spülen, wenn der Papa das sagt.
Und da gibt es Protest, das weiß ich.
Ich habe ja drei Buben, da war das auch nicht anders. Ne? Aber manchmal musst du einfach mal eine deutliche Leitplanke geben. Ja. Und ich hoffe, dass er das macht. Und ansonsten, wie gesagt, wird die Rollenverteilung gut sein, weil jeder weiß, wo er ist. Du hast auch gestern beim Spiel gesehen, die Jungs, die gestern auf dem Platz waren, glaub nicht, dass da irgendeiner das Gefühl hatte, außer Kimmich und Andrich am Anfang, dass sie wirklich hier gesetzt sind. Die haben alle gestern um ihr Leben gekickt, ne? Weil so viele Chancen gibt's vor dem nächsten Jahr nicht mehr. Mhm. Und da musst du einfach ran und musst performen. Deswegen nochmal großer Hut ab vor Alex Nübel, wie er gestern gehalten hat. War klasse. Mhm. Nummer 1 also und genau Note 1.
Ja, also Nübel, würdest du sagen, der Gewinner vielleicht dann auch dieses ganzen Jahres, weil er war ja dann schon bei der EM dabei als Nummer 4 und eigentlich nicht als nur als Trainingskandidat, wurde dann doch rausgenommen. Noch mal einen
Schluck Wasser, Sekunde.
Alles gerne. Und wurde dann eben wieder rausgenommen, kam dann zurück, ist jetzt möglicherweise die 1B, was auch immer, je nachdem, was von Ter Stegen dann noch kommt im neuen Jahr. Hast du noch jemanden, der sich absolut aus deiner Sicht in diesem Jahr empfohlen hat für höhere Aufgaben, der dich vielleicht auch überrascht hat, wo du sagst, ist auch ein Gewinner des Länderspieljahres?
Natürlich Musiala. Aber das ist jetzt keine große Kunst, den zu nennen. Der hat wirklich eine Entwicklung gemacht, die ist unfassbar gut und die wird sowohl für Bayern als auch für den DFB viele Früchte bringen, wenn er fit bleibt. Weil du hast es gestern auch gesehen, er und Wirtz haben sich beim Stuttgart gestern schon wortreich beschwert, wie sie getreten worden sind. Und an das fürchte ich, muss ich auch Musiala gewöhnen und muss sich auch der Wirtz gewöhnen. Es ist nicht leicht. Der goldene Ball, der Ballon d'Or, der ist in weiter Ferne. Du musst dafür als Musiala mit Bayern die Champions League mindestens gewinnen und noch mehr die Weltmeisterschaft 26 in den USA. Operation New Jersey. Endspiel dort. Vieles ist da sehr, sehr schwierig. Wir drücken natürlich alle die Daumen.
Absolut.
Wäre natürlich klasse, logisch. Würden wir uns nicht wehren, wieder einen Weltmeistertitel zu haben. Aber wird schwierig. Ansonsten, wer mich inzwischen nervt, ist Sané. Eine Chance nach der anderen. Auch Gnabry. Immer wenn es dann wirklich drauf ankommt, ist es, jetzt hätte ich beinahe gesagt, nichts. Sané hat sich gestern wacker geschlagen, aber wenn du ehrlich bist und das nochmal anschaust, es kam so gut wie nichts Zählbares für die Mannschaft rum. Und ich habe mich gewundert, oder das heißt, ich habe mich nicht gewundert, als Nagelsmann ihn nicht eingeladen hatte, trotz guter Bayern-Partien, dachte mir, jetzt wird's für Leroy ganz, ganz eng. Und dann verletzt sich der unnachahmliche Undaf, den ich liebe, super Typ. Der ist in der absoluten Erbfolge von Thomas Müller als Gag-Lieferant und Radio Undaf, heißt so schön. Aber wie gesagt, es kam nichts. Und Gnabry und Leroy keine Konstanz. Und das ist sehr gefährlich, wenn du eine Top-Mannschaft baust. Weil wenn du die Argentinier anschaust, die Weltmeister geworden sind, da gibt es keine Schwachstelle. Vom Torwart, von diesem Wahnsinnigen, Emiliano Martinez, bis hoch zu Lautaro Martinez. Martinez, genau. Ja. Ein Killer. Und dann haben sie immer noch den alten Messi dabei. Der hat jetzt übrigens wieder gespielt in der Quali. Und überhaupt die alten oder sogenannten älteren Herren wie Ronaldo, Messi und noch ein paar andere, die sind nicht nur mehr dabei, sondern die sind mittendrin. Hätte keiner gedacht. Und ich glaube eben, dass diese Erfahrung, die brauchst du, und Argentinien ist für mich absoluter Top-Favorit wieder. Der De Paul ist ein absoluter Mörder, wenn ich mal so hart reden darf. Tätowiert vom Ohrläppchen bis zum großen Zehen. So spielt er auch. Ansonsten ist die Mannschaft Alvarez und auch ein paar andere noch. Die Maria ist nicht mehr dabei, aber den verschmerzen sie. Aber ansonsten ist Argentinien für mich wieder absoluter Top-Favorit.
Wie groß ist der Abstand aus deiner Sicht zur deutschen Mannschaft da?
Nicht so groß. Also erstaunlicherweise nicht mehr so groß, wie er noch vor einem Jahr war, im Herbst des berühmten Jahr 23, Österreich, Türkei. Wir haben da mächtig aufgeholt und was Nagelsmann hat, ist jetzt wirklich nicht nur eine Mannschaft, die zueinander steht und die offensichtlich auch, was ich höre aus dem Camp, es gut miteinander kann. Da gibt es keine Intrigen. Mein Gott, was habe ich früher, in Jahrzehnten früher, noch beim Kicker, was habe ich da an Intrigen mitbekommen als Nationalmannschaftsreporter? Das war zum Teil peinlich, was da abgelaufen ist. Wie durchgestochen wurde an die Presse, an Bild und so. Alfred Draxler und so weiter. Und das hörst du jetzt gar nicht. Die Mannschaft verträgt sich gut und die haben ja angeblich beim Abschied nach dem Ausscheiden im Homecamp oder im Homeground, im weltberühmten Homeground von Adidas, super PR für die, haben einige sogar geweint, weil sie so traurig waren, auszuscheiden aus der EM. Und das halte ich nicht für ein Gerücht, sondern ich glaube wirklich, dass die sich toll vertragen und das ist eine ganz großartige Voraussetzung, miteinander zu gewinnen.
Wie würdest du den Vergleich von der Stimmung her mit der 90er-Mannschaft sehen?
Ich bin jetzt nicht mehr dabei im Camp, ich höre nur von Kollegen. Ich glaube, dass die jetzt besser ist, weil es gab 90 natürlich auch noch eine gesunde, ruppige Rivalität. Ne? Wir haben gesagt, Stein und Schumacher, damit fing es schon an. Und es war auch noch ein charmanter junger Mann dabei namens Klaus Augenthaler. Der hat sich auch nicht zurückgehalten. Also ich glaube, dass die Jetzt hätte ich beinahe gesagt, 11 Freunde müsst ihr sein. Ja. Aber es ist wirklich so. Es macht den Anschein, als ob sie wirklich gut miteinander können, sage ich jetzt. Mhm. Bei aller Rivalität. Und nochmal, um den Faden aufzugreifen, was du mich gefragt hast, da ist es sehr förderlich, dass Wagner und Nagelsmann für ganz klare Verhältnisse gesorgt haben. Mhm. Du hast die Rolle, akzeptierst du es oder nicht? Da kam der Klassiker bei Nagelsmann doch letztes Frühjahr oder letzten Februar, glaube ich, war das. Ja, wir haben ihm das gesagt, jeder hat seine Rolle bekommen und außerdem der Bahnhof ist 2 Kilometer weg. Es ist aber keiner gefahren. Es ist also auch, glaube ich, es ist ein gewisser Fear-Faktor. Mhm. Ist schon da. Die haben schon die Hosen voll vor Nagelsmann. Achterbahn ist er nicht gefahren gestern mit der Mannschaft. Fand ich bemerkenswert. Ja, ich muss auch ein bisschen auf Abstand sein. Ja klar, das macht er richtig. Da hat er viel gelernt. Ja. Also es gibt kein Longboard mehr und solche Späßchen. Das ist absolut gut. Okay.
Ich habe zu Sané noch eine Anmerkung. Der ist ja gestern dann auch Kapitän gewesen in der zweiten Hälfte.
Ja, das fand ich
ist das
lustig.
Ein Zeichen von Nagelsmann? Weil ich fand ihn gar nicht so schlecht. Oder auch ich bin auch nicht so kritisch mit Sané. Ich weiß, hier im Podcast haben wir ihn öfter, ja beim Wickelstammhörer, du weißt das.
Genau. Und deshalb, Pitt liebt ihn genauso wie ich.
Ja, ihr seid sehr kritisch mit ihm. Ich bin auch kritisch, aber ich sehe immer noch, gut, war lange verletzt, muss jetzt wieder reinkommen. Also von daher, ich mag ihn einfach als Typen einfach unheimlich gerne. Und als Spieler auch. Er kann eine ganze Menge und ich fand, er war gestern auch ein bisschen alleingelassen.
Nicht zu viel Mitleid. dem Vernehmen nach macht er 20 Mio im Jahr und der Martin Schneider, der geschätzte Kollege von der Süddeutschen, hat einen guten Kommentar gemacht vor ein paar Tagen, der gesagt hat, oh mein Gott, ich glaube, diese Profis, diese Topstars, die beklagen sich dauernd über das Arbeitspensum und wie schwierig das alles sei. Und dann hat er sehr schön geschrieben, man könnte sagen, kaum einer von denen stammt aus dem Niedriglohnsektor.
Das ist korrekt.
Das ist so. Und wenn du die NBA-Topstars, die Superstars oder andere, LeBron, wie sie alle heißen, ich habe selbst in der NBA Interviews gemacht damals und vieles gesehen, auch im Training, da ist eine Brutalität des Alltags. Flüge, 6-8 Stunden, nächsten Abend wieder, von New York nach Los Angeles. Und die beschweren sich nicht. Die machen nochmal eine Menge Geld mehr, aber ich bitte dich, bei Bayern kaum einer unter 10, 15, 20 Millionen. Please don't complain. Und dazu gehört auch natürlich Leroy Sané und auch Gnabry. Und vielleicht, wenn ich das noch anfügen darf, Malte, ich spüre da manchmal so ein bisschen fehlenden Fokus bei diesen Spielern. Ich sag mal, Gnabry zur Fashion Week vor 2 Jahren, Leroy mit Pelzjäckchen und so weiter. Fast so wie der Herr Rashford jetzt vor ein paar Tagen mit seinem 40.000 Euro Hoodie. Ich habe den übrigens auch, aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzuziehen.
Understatement.
Understatement. Wir wollten Pitt ja nicht shoppen.
Richtig.
Ist doch klar. Also nochmal ernsthaft. Da fehlt mir ein bisschen die Schärfe im Arbeiten, im Fokus, in der Konzentration auch. Und du siehst es sofort im Spiel. Wer vergibt die meisten Chancen, obwohl die toll sind? Gnabry, jetzt, gestern wieder. Was für Chancen? Ich meine, der macht sogar eine Rettungstat, um den armen Pascal Gross um ein Tor zu bringen. Er macht genau das, was er eigentlich nicht soll. Und das, was er soll, macht er nicht. Halte ich nicht mehr viel davon. So einer ist auch Julian Brandt, meiner Meinung nach. Gestern Wischiwaschi, mal so, jetzt bin ich mal frech und sage, die Jule Brandt bei den DFB-Frauen, Malte, die hat viel mehr ist und ist viel zielstrebiger als der Namenskollege aus Dortmund. Bin mal gespannt, ob er von Nagelsmann nicht auch das Hummels- und Goretzka-Schicksal erleidet. Würde mich nicht wundern.
Einen von den genannten werden wir aber wahrscheinlich bestimmt im März wiedersehen, weil ja Florian Wirtz im ersten Viertelfinal-Hinspiel dann gesperrt sein wird.
Ja, ja.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Wen wünschst du dir denn jetzt, wenn jetzt am Freitag ausgelost wird? Auf welches Los hoffst du? Italien, Kroatien oder Dänemark?
Also ich hoffe natürlich, weil wir wollen ja weiterkommen, auf Kroatien. Wirklich. Weil die sind machbar. Und Italien immer schwierig, La Squadra Azzurra immer schwierig. Du bist immer vor einer Überraschung nicht gefeit. Und wenn ich der Trainer von den Dänen wäre, der braucht sich nicht mehr motivieren, glaube ich, nach diesem EM-Debakel da damals in Dortmund. Du erinnerst dich, sintflutartige Regen. VAR wieder, ne?
Ein Handelfmeter.
Was das für meine Begriffe das entscheidendste und schlimmste VAR-Entscheidung war im ganzen Jahr. Weil die Dänen, die waren sehr, sehr stark in diesem Spiel. Und dann kriegen die so einen lächerlichen VAR-Elfer aufs Auge gedrückt und sind weg. Ja. Also ich würde mir Kroatien wünschen, Italien, die spielen mal ein bisschen so. So ganz kann ich die noch nicht einschätzen jetzt wieder. Die Dänen, gefährlich. In jedem Fall gefährlich. Und was du sprichst an, was den Flo Wirtz angeht, vielleicht ist das das schlechteste Resultat des Spiels von gestern Abend. Weil, lieber Freund, die spielen im Prinzip, wenn sie weiterkommen, spielen die das erste Spiel auswärts im Viertelfinale, wenn ich nicht schlecht informiert bin. Ja. Und da hast du normalerweise ein großes Interesse, eine vollkommen komplett gut funktionierende, eingespielte, harmonisierende Mannschaft aufzubieten. Mhm. Und da ist der Flo Wirtz ein integraler Bestandteil. Den halte ich für super. Den habe ich in manchen Situationen sogar ein Stück über Musiala. Warum? Weil, wenn man das Spiel der deutschen Mannschaft jetzt anschaut, die letzten Spiele vor allem, dann siehst du eine Qualität, die ich sonst, und da kommt deine Frage vielleicht dann auch mal ins Spiel, die ich sonst bei keiner Mannschaft in der Welt in diesem Jahr gesehen habe. Es gibt keine Mannschaft, die auf engem und engstem Raum so kombiniert und gefährlich wird wie unsere. Und das ist ein entscheidender Vorteil in diesem Spiel, was immer weniger Platz bietet, immer schneller wird. Und dass Wirtz da nicht dabei ist, das ist verdammt schade, wirklich.
Hätte er sich dann zurückhalten müssen, diese taktische Foul nicht machen müssen?
Malte, er ist zu jung, er denkt an sowas nicht, glaub's mir. 21, das im Eifer des Gefechts passiert das mal. Und er hat sicherlich nicht vom Spiel gedacht, ich darf kein Geld kriegen. Nee, das garantiert nicht. Aber es ist schade, dass es passiert ist. Natürlich unnötig, aber that's football.
Das stimmt. Jetzt hoffen wir natürlich 25 auf ein ähnlich gutes Jahr, vielleicht sogar ein noch besseres Jahr. Das ist auch das, was Julian Nagelsmann sich natürlich wünscht. Die WM-Qualifikation geht auch los. Die wird am 13. Dezember ausgelost.
Ja.
Ich glaube mal, also Qualifikation wird nicht groß in Gefahr geraten. Eine WM mit 48 Mannschaften. Wenn Deutschland sich da nicht für qualifiziert, dann haben wir größere Probleme.
Die Infantino-Verrücktheit, ja.
Definitiv. Über die WM 2034 wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Dann würden wir, glaube ich, die Sendezeit um Stunden verlängern müssen. Aber
hätte ich auch keine Lust dazu.
Das
über dieses Pack, Entschuldigung. Ja. FIFA impossibile.
Das reicht im Grunde schon als Statement dazu, weil wir dann genau wissen, in welche Richtung es geht.
Der Franz hätte gesagt, mehr sage ich nicht.
Ja, definitiv. Und damit hätte er dann schon sehr viel gesagt. Aber jetzt ist so ein kleiner Euphoriebremse am Ende des Jahres gewesen, jetzt durch das 1:1 gegen Ungarn. Die Erwartungen schießen jetzt nicht zu sehr ins Kraut. Ist das vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns an die 90er-WM nochmal zurückerinnern? Da ist man ja auch nicht völlig euphorisch gewesen im Jahr vorher. Da gab es dieses Lars mit dem Tor von Thomas Hässler, was erst den Weg geebnet hat gegen Wales.
Ja.
Ist es besser?
Nicht vergessen,
ist es besser, man geht mit so ein bisschen Pessimismus, der ja in Deutschland sowieso immer da ist, in so eine WM dann auch, die ja dann auch erst in anderthalb Jahren ist und nicht jetzt schon auf dem Peak?
Ja, ja, gebt dir vollkommen recht. Ich finde es sehr schön, dass die Fans ihr völlig losgelöst wiederentdeckt haben und einen Tag so schön wie kein anderer, so wunderschön
wie heute,
danke. Da ist ganz gut, dass dieses Losgelöstsein, das völlig Losgelöstsein, dass es ein bisschen wieder Bodenhaftung bekommt. Vielleicht durch dieses späte Unentschieden nochmal, weil wir wissen beide, Malte, was das Schicksal von Major Tom war.
Ne? Ja. Ja, er kam nicht zurück.
Er kam nicht zurück. Aber es war nur ein Schlager, es war nur Musik.
Das stimmt, aber zumindest im Original sogar ein sehr guter, der Ur-Major Tom von David Bowie.
Ja, genau, Major Tom. Also wie gesagt, von daher, ich gebe dir vollkommen recht, so ein kleiner Dämpfer erhöht das Denkvermögen und erleichtert Nagelsmann und Wagner natürlich auch die Arbeit, weil sie sagen können, Leute, bitte, vergesst nicht, ein bisschen vorsichtig zu sein. Seid konzentriert und fokussiert. Da sind wir wieder bei Gnabry und Leroy. Mhm. Und konzentriert euch auf eure Aufgabe. Weil die anderen, die sind gnadenlos, was das angeht. Mhm. Chancenverwertung bei den großen Mannschaften, den großen Nationen ist unglaublich gut. Da kannst du dir nicht erlauben, 3-4 Stück zu versiegen. Auch Havertz muss da meiner Meinung nach noch ein bisschen lernen, weil erinnere dich, wir hatten schon mal so einen Spieler, von dem spricht heute in der Nationalmannschaft keiner mehr, der heißt Timo Werner. Der hatte den Speed, einen totalen Speed und war ein Chancentod, um es hart zu sagen. Ist nicht mehr dabei. Hat alle wichtigen Spiele, alle wichtigen Chancen versiebt. Und damit seine Karriere komplett demoliert. Also der Grat ist schmal. Konzentration und Fokussierung sind nicht unwichtig.
Mhm. Hoffen wir, dass das in 2025 gelingt, dann mit Blick auf 2026.
Ja, glaube ich schon.
Und dass wir nicht mit allzu viel Pessimismus in diese WM gehen werden. 2026, wobei, kann der deutsche Journalismus ohne Pessimismus?
Doch schon. Wenn du zum Teil miterlebt hättest, was es für eine Atmosphäre bei früheren Bundestrainern war, bei Schön, bei Derwal, als noch Kollegen dabei waren wie Ulfert Schröder, wie Uli Kaiser, wie Benno Weber, der weltberühmte Benno Weber von der Bild, da ging es in der Pressekonferenz so zur Sache, da wurde gestritten in der Pressekonferenz. Wenn du heute Pressekonferenzen vom DFB siehst, denkst du, Jungs, hallo, ein bisschen Espresso trinken, ein bisschen Temperament, lasst euch doch nicht alles erzählen. Genau wie beim FC Bayern, die sitzen da, lassen sich alles erzählen und stellen brave Bübchenfragen. Ja, meine Güte, die Granaten früher, also meine Vorbilder, Ulfert Schröder und so weiter, Hartmut Scherzer, die haben richtig zugelangt, fachlich auch. Und haben einen Diskurs mit einem Bundestrainer gewagt. Und haben gesagt, hallo, das sehe ich aber nicht so. Und warum bringen Sie den nicht? Haben Sie was gegen den? War der Helmut Schön immer total beleidigt. Ich habe überhaupt nichts gegen den. Aber können Sie mir garantieren, dass der im nächsten Spiel ein Tor macht? Wer kann das schon? Nicht mal kritische Journalisten.
Nicht mal wir, stimmt.
Nicht mal wir beide.
Wir sowieso, also ich sowieso nicht. Aber. Ja, ich danke dir für deine Einschätzung zum DFB-Jahr, zum Länderspiel und für deine Erinnerungen an andere Zeiten, bessere Zeiten, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall andere Zeiten in diesem Podcast und an die Erinnerung mit Hansi Müller bei der WM 1990. Werner, vielen Dank.
Bitte, bitte, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht. Grüße nach draußen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.